Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Gesine Schwan. Herzlich willkommen.
Einen schönen guten Tag, Frau Ufer.
Eine Stunde lang werden wir gemeinsam auf Deutschland und die Welt schauen, an diesem grünen Donnerstag, an dem doch so vieles anders ist als je zuvor. Schön, dass Sie da sind, Frau Schwan, und schön, dass Sie zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Gesine Schwan ist in der kommenden Stunde mein Gast, Politologin, Mitglied in der SPD, langjährige Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und. Frau Schwan, legen wir los mit einem Blick über den großen Teich. Gestern ist Bernie Sanders aus dem Rennen um die Kandidatur der US-Demokraten ausgestiegen. Sanders, der ja eine junge Bewegung hinter sich hatte, eine, die sich stark für die soziale Gerechtigkeit in den Vereinigten Staaten engagiert hat, getragen vor allem von einer Forderung, nämlich Krankenversicherung für alle. Das ist doch eigentlich, würde man denken, das Thema dieser Zeit. Warum hat es für Bernie Sanders nicht gereicht?
Ich meine, das liegt daran, dass die amerikanische Gesellschaft sehr anders als die meisten europäischen Gesellschaften und auch gerade als die deutsche ist. Die amerikanische Gesellschaft ist nach wie vor, obwohl es jetzt mit diesen mit dieser Epidemie doch auf der Hand liegt, dass man was machen muss zur Sicherung der Gesundheit, ist nicht darauf eingestellt, in ihrer Mehrheit die staatliche Versorgung so zu sichern, das, was wir öffentliche Güter nennen, so zu sichern, dass das eben dann auch wirksam wird. Bernie Sanders hat im Grunde, sagen wir mal, sozialdemokratische Positionen vertreten und die sind in vielen Teilen der amerikanischen Gesellschaft verhetzbar als kommunistisch, linksradikal oder sowas. Es ist ein tiefes Misstrauen gegen alles, was staatlich wird. Und der andere Punkt ist, dass in der Krise einerseits natürlich gerade linke Programme und linke Antworten wie solche öffentlichen Güter, das ist ja ein Kernpunkt sozialdemokratischer Politik, erforderlich sind, aber auf der anderen Seite die Menschen Angst bekommen und in der Angst reagieren Menschen immer so, dass sie eine Autorität suchen, die vertrauen können, wo sie sich selbst sozusagen und ihren Verstand ein bisschen abgeben dürfen. Natürlich nicht mehrheitlich, aber das ist eine erhebliche Zahl und das ist ein Spannungsverhältnis. Man bräuchte jetzt linke Antworten, die allerdings mit mündigen Bürgern zu tun haben müssen, mit Partnern und nicht mit Verängstigten. Und umgekehrt sind dann viele Menschen verängstigt.
Wobei doch auch viele, ich denke, zu Recht sagen, dass das Erbe von Bernie Sanders erheblich ist. Also der Kontrahent bei den Demokraten Joe Biden hat gestern gegenüber der NBC zum Beispiel Folgendes gesagt.
Bernie's one of probably a half a dozen people in American history who may not be the nominee, but has had an impact on American politics in a significant way, in a positive way.
Also Sanders sei einer von einem vielleicht halben Dutzend Menschen in der US-Geschichte, die zwar nicht Präsidentschaftskandidat geworden sind, aber trotzdem einen erheblichen positiven Einfluss haben. Was für Einflüsse sind das? Die sind ja erheblich.
Er hat dringende Fragen und zwar mit Vehemenz gestellt, auf die dann auch Joe Biden zum Beispiel antworten musste. Er hat also sehr massiv Agenda-Setting gleichsam gemacht und er hat gezeigt, wie man als Mann mit Ende 70 mit einer Weise brennen kann für die wichtigen Fragen, dass die Jugend völlig elektrisiert war. Das ist ja auch nicht ohne. Die mittleren, so etwas professionell, manchmal routinierten Politikerinnen und Politiker vor allen Dingen, die bringen ja die Jugend in der Regel nicht auf die Beine, aber so einer schon. Er hat auch eine relativ kohärente Vita mit ziemlichen linken Ausschlägen auch. Das wurde dann auch angedroht, dass dazu führen würde, ihm ein Bein zu stellen, also seine Kontakte mit Kuba und so. Aber er hat ganz enorm gezeigt, wie Menschen, die glaubwürdig, die schlüssig, die wirklich kämpfen für das, was sie machen, wie sie die Jugend mobilisieren können. Das ist dann überhaupt keine Frage des Alters, sondern der Persönlichkeit. Und das finde ich ist auch sehr ermutigend.
Nun haben Sie gerade schon gesagt, dass ja in solchen Krisenzeiten der Ruf nach einer starken Stimme, nach einer Autorität fast reflexhaft wächst und Donald Trump scheint sicherer im Sattel als vor der Corona-Krise. Auch in Europa erleben wir das Erstarken des Nationalismus. Wo sehen wir die Linken, die solidarischen Ideen und Alternativen im Moment? Warum tun sich gerade die linken Kräfte scheinbar in dieser Krise so schwer, möglicherweise über die Hilfe in der Nachbarschaft, in der näheren Umgebung hinaus auch politisch laut zu werden?
Naja, eigentlich im Vergleich zur Bankenkrise zeigt sich ja, dass Solidarität, und zwar der Gedanke einer linken Solidarität, Solidarität ist insofern links, als es nicht aufs eigene guckt, sondern darauf, den anderen zu helfen. Das ist mein Verständnis von links. Es ist ja im Moment die Diskussion ausgewogener als vor ein paar Jahren nach der Bankenkrise, wo ja ganz viele überhaupt nur auf ihren Geldbeutel geguckt haben und es als eine absurde Idee angesehen haben, eine gemeinsame Anleihe zu machen. Das ist heute anders. Bis in die CDU hinein gibt es jetzt Stimmen und gar nicht nur zwei, drei, die sagen, wir sollen solidarisch in Europa sein. Insofern finde ich gar nicht, dass da ein Rückgang ist, sondern im Gegenteil ein Vorangehen, dass auch viel mehr Menschen inzwischen aufgeklärt sind darüber und nicht auf solche, wie Finanzen finanzieren, dass der Haushalt einer Familie nicht gleichzusetzen ist mit dem Haushalt eines Staates, weil das ganz andere Beziehungen sind. Ohne zum Beispiel Kredite würde man kein einziges Unternehmen aufbauen, aber sie können als Privathaushalt nicht dauernd Kredite aufnehmen. Das heißt, da bin ich nicht so negativ, dass das nicht klappt. Dass jetzt die Zahlen der Union hochgegangen sind, während die Zahlen der SPD stagnieren, die der Grünen auch im Moment eher ein bisschen zurückhaltender sind. Bei den Grünen liegt es sicher daran, dass sie natürlich jetzt nicht dauernd im Fernsehen sind. Bei der SPD ist Scholz dauernd im Fernsehen. Er ist nun nicht der Repräsentant einer ausgesprochen solidarisch international linken SPD. Das kann man nicht sagen, aber er ist eben ein sehr professioneller und ein sehr eindrucksvoller Politiker und damit er selbst verstärkt also eher auch eine Mentalität, sich nicht zu wagemutig zu verhalten. Und insofern ist das jetzt nicht verwunderlich. Ich glaube, ich will jetzt nicht darüber sprechen, was alles bei der SPD fehlt, damit die Leute sagen, ja, die brauchen wir unbedingt. Man sieht eben, dass das Geld verteilen, in welchem Bereich auch immer, nicht reicht. Und ich denke, da ist dann schon die Wiederkehr Angela Merkels, der Reflex, dass sie ja auch merkwürdig die Gesellschaft im Grunde wie eine Mutter betreut, die dieser Gesellschaft dauernd gut zuredet, sie lobt und so weiter. Man hat das Gefühl, man ist ein unmündiges Kind, finde ich, wenn man diese Lobeshymnen hört. Und in ihrer Ansprache, die ja durchaus beachtliche Teile hatte, ist das Wort Europa nicht ein einziges Mal gefallen. Und das ist dieselbe Sache wie damals. Die Deutschen beruhigen, ihr Geld ist gesichert, wir sorgen für euch, ihr müsst auch nicht zu viel selbst nachdenken. Das alles beruhigt immerhin einen größeren Teil der Deutschen. Es sind ja nicht alle Deutsche, es ist ja etwas mehr als 30%. Aber das ist eben ein Reservoir von Bedürfnis und Bereitschaft, sich einer Persönlichkeit sozusagen anheimzugeben und mit ihr dann das alles zu machen.
Die Politologin Gesine Schwan ist in dieser Stunde zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Frau Schwan, Sie haben seit Jahrzehnten eine ganz innige Beziehung zu unserem Nachbarland Polen. Und wie es da in diesen Tagen zugeht, das möchten wir gleich mit Ihnen besprechen. Frau Schwan, Sie setzen sich seit Jahrzehnten für die Freundschaft zwischen Deutschland und unserem Nachbarland Polen ein. Sie waren 10 Jahre Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. 5 Jahre lang haben Sie die deutsch-polnische Zusammenarbeit der Bundesregierung koordiniert. Und als wäre eine Pandemie nicht genug Ärger, erlebt Polen dieser Tage wirklich schweres politisches Fahrwasser. Es geht vor allem um die Durchführung der Präsidentschaftswahlen am 10. Mai, die, das steht inzwischen fest, jetzt per Briefwahl stattfinden dürfen. Erstmal könnte man auch denken, prima, da muss sich ja niemand anstecken, geht ja jetzt alles so seinen Gang. Was spricht gegen diese Briefwahl?
Also zum einen ist es verfassungsmäßig sehr, sehr zweifelhaft, ob so kurz vor einer Wahl die Verfahren zur Wahl denn geändert werden dürfen. Und das ist geschehen, und zwar dauernd hin und her. Erst hieß es nur die Älteren, dann sollten es alle tun. Zweitens hat in den letzten Monaten kein Wahlkampf stattfinden können, während der amtierende und im Amt befindliche Präsident Duda natürlich pausenlos jedenfalls auf den staatlichen Kanälen vorhanden war. Das ist also keine wirklich demokratische Wahl. Das war keine faire Wahl. Die ganzen Voraussetzungen stimmen nicht. Drittens hat die Post sich schon im Laufe dieser Verhandlungen mehrfach dazu erklärt, dass sie das gar nicht managen kann. Bonn hat keine Erfahrung mit solchen umfangreichen Briefwahlen. Das hat dazu geführt, dass die Regierung, und das ist immer alles Kaczynski, auch wenn er kein offizielles Regierungsamt hat, den Direktor der Post, der Landesdirektor der Post abgesetzt hat und ihn ersetzt hat durch den stellvertretenden Verteidigungsminister. Und das heißt, er will diese Briefwahl durch das Militär durchführen lassen. Das ist alles eine völlig verrückte Situation. Hinzu kommt, dass jetzt aber der Senat, und das ist einer der Gründe, warum Peace und Kaczynski so auf die Tube drückt, im Senat hat die Peace keine Mehrheit. Und man erwartet, dass der Senat den einen Monat Frist, den er hat, verfassungsmäßig, um seine Zustimmung oder Ablehnung zu geben, sein Urteil zu fällen, das kann der Sejm, also das Parlament, zwar überstimmen, aber er hat 4 Wochen Zeit. Mhm. Und diese 4 Wochen wird er sich nehmen. Und das heißt, die werden enden irgendwie am 7. Mai. Dann könnte noch ganz schnell der Sejm das wieder überstimmen, wenn der Senat das ablehnt. Und dann bleiben noch ein Tag oder 2 Tage, um diese Wahl zu organisieren. Das geht natürlich nicht. Ja. Er hat Kaczynski ein bisschen vorgesorgt und hat gesagt, die muss mindestens bis zum 20. Mai stattfinden. Und dann will er das in diesen verbleibenden 10 Tagen tun. Das zeigt, dass es eine irrsinnige Taktiererei ist. Und Kaczynski hat auch völlig zugegeben, dass er das jetzt durchsetzen will, weil er befürchtet, dass Duda nicht wiedergewählt wird, wenn Posen mehr und mehr die Probleme und die Folgen der Krise erlebt, auch ökonomisch. Ja, ganz ungeniert.
Nochmal ganz kurz die Nachfrage, das auf lange Sicht, was will denn Peace-Chef Kaczynski da? Also steht da zu befürchten, dass er möglicherweise auch die Verfassung ähnlich aushöhlen will, wie wir das gerade in Ungarn mit Viktor Orban erleben? Ja.
Ja, ich glaube, dass er genauso wenig wie Orban einen Sinn hat für die rechtsstaatliche, gewaltenteilige Demokratie. Das ist nicht sein Ding. Er hat die Vorstellung, es muss die Mehrheit im Sejm gewinnen, weil er sie jetzt gerade hat. Es kann ja aber auch sein, dass diese kleinen Partner, Gowin, der stellvertretende, glaube ich, Wissenschaftsminister oder der Wissenschaftsminister, der ist ja schon, hat ja schon opponiert beim ersten Wahlgang. Das heißt, da ist diese Koalition, wird wackelig. Aber Kaczynski ist klar der Meinung, er kann durchziehen. Er hat keinen Sinn für demokratische Fairness, für Gewaltenteilung, all sowas. Er hat eine bestimmte Vorstellung von einem klerikalen, rechten, in den Familienwerten völlig traditionellen Rollen fixierten Werten. Das will er wieder hinkriegen, das katholische, missionsgesättigte und missionierende Polen. Das hat mit der polnischen Gesellschaft immer weniger zu tun, weil die natürlich sehr unterschiedlich ist, aber sehr zum Teil modern. Andere suchen wiederum ihr Heil auch jetzt wieder in nationalistischen Positionen. Also die polnische Gesellschaft ist durchaus zerrissen, hängt von Stadt und Land ab, hängt ein bisschen von den Generationen ab. Und weil im Herbst sich gezeigt hat, dass die Peace nicht mehr so viel Unterstützung bekommt, obwohl sie mit sozialen Wohltaten nur so um sich geworfen hat, ist eben Kaczynski so hinterher, diese Präsidentschaftswahl noch unter Dach und Fach zu kriegen. Dann hat er sozusagen wieder ein paar Jahre Ruhe, weil er die Sejmwahlen gewonnen hat. Und deswegen ist das ein so erbitterter Kampf.
Sie sprachen gerade von den vielen Kräften in Polen, die so erstmal nicht vordergründig zu sehen sind. Wie stark erleben Sie denn diese Opposition auch in Polen und worauf hofft möglicherweise die Opposition, wie sich die politischen Verhältnisse jetzt ändern könnten?
Es ist ganz offenkundig, die großen, mittelgroßen Städte, in denen viel Kommunikation, Professionalität und so weiter steht, diese Städte, die haben ganz klar gegen ihn gewählt im Herbst. Es sind nur die kleinen Städte, die sozusagen nicht an die Kommunikation kommen, die sich weiter für Peace und auf dem Land erklärt haben. Und da ist also, die Städte haben sich zum Beispiel auch schon vor 2 Jahren oder 3 Jahren bereit erklärt, Geflüchtete aufzunehmen. Das ist eine ganz andere Population und das weiß er natürlich auch. Aber ich glaube nicht, dass er einen Zugang hat zu den modernen Schichten der Gesellschaft, die auch seinen ganzen Katholizismus nicht mitmachen. Ich selbst bin eine praktizierende Katholikin, aber das, was da geschieht, ist also dicht am Aberglauben, muss man schon sagen. Und es gibt aber auch in der katholischen Kirche massive Gegenpositionen inzwischen. Menschen. Und das Interessante ist, weil es keine Messe gab, natürlich auch in Polen verboten, hat sich plötzlich eine Pluralität von Livestream-Messen ergeben. Und jetzt können also die Katholiken, weiß ich mal, schnell nach Białystok fahren oder nach Łódź, wo ein interessanter, moderner Prediger ist. Und ich nehme an, das wird zu einer Pluralisierung der katholischen Kirche führen und auch der Katholiken.
Frauen, da sind sich Expertinnen und Experten einig, sind besonders schwer von den Folgen der Coronavirus-Krise betroffen, besonders im Gesundheits- und Pflegediensten. Dazu kämen, jetzt wo Schulen und Kitas dicht sind, meist noch die Hauptlast in Sachen Kinderbetreuung auf die Frauen zu. Wir sprechen außerdem von einem hohen Gesundheitsrisiko jetzt in dieser pflegerischen Tätigkeit bei meist mieser Bezahlung. Gesine Schwan ist mein Gast in dieser Stunde. Frau Schwan, Sie kennen die Situation aus erster Hand sozusagen, weil Ihre Tochter in der Altenpflege arbeitet, richtig?
Ja, das ist richtig und da mache ich wirklich, da erlebe ich viel und ich muss sagen, die Sorge, die ich konkret habe, ist wirklich, dass meine Tochter, die da natürlich voll da sein muss, es fallen sowieso so viele aus, sich da auch sehr körperlich abarbeitet und ich hoffe, dass da nicht etwas passiert. Bisher ist in dem Heim nichts passiert, aber die Zustände sind im Grunde unmöglich. Es gibt keine wirklich Schutzkleidung. Sie haben jetzt ein bisschen Mundschutz bekommen, aber schlechter Qualität. Es gibt von dem privaten Eigentümer, der das regelt, plötzlich Vorschriften, die sind völlig unsinnig. Da heißt es, dass die Mitarbeiter nur die dabei bleiben dürfen, die selbst mit dem Auto kommen. Das sind 5 oder 6 oder 7 bei einem Heim von 100 Leuten, die auch bekocht werden. Da können Sie sich vorstellen, was das bedeutet. Das ist alles Quatsch. Das ist gar nicht. Es ist sowieso immer eine Überforderung, weil dieser Pflegeberuf viel zu gering bezahlt wird, zu wenig geschätzt wird. Und ich möchte das aber mal von diesem persönlichen Fall, aber da erlebe ich eben wirklich hautnah ganz viel, was da absolut schief läuft. Aber weiterkommen und sagen, es ist schön, dass jetzt nicht nur gedankt wird, sondern auch Prämien vorgeschlagen werden, allerdings bisher von den staatlichen Unternehmen. Im Pflegebereich wüsste ich jetzt nicht, dass die Privaten auch schon Prämien vorgeschlagen haben. Das haben die Lebensmittelgeschäfte gemacht. Aber im Grunde muss man ja viel allgemeiner denken. Wir sind gewohnt gewesen, sogenannte systemnotwendige Berufe zu nennen oder auch solche, die die besonderen Leistungsträger sind. Und da meint man immer, das sind die, die besonders gut bezahlt werden. Wir sehen jetzt, welche Berufe systemnotwendig sind. Das sind nämlich die, die besonders schlecht bezahlt werden. Ja. Das ist nicht von ungefähr so. Das sind zu größeren Teilen, außer vielleicht Lastwagenfahrer, Frauenberufe, Care-Berufe, aber auch Verkäuferinnen und Lebensmittelverkäuferinnen insbesondere. Und die sind eben immer schlechter bezahlt gewesen. Und ich glaube, es ist nicht nur die Bezahlung, es ist auch die Ausbildung, es ist auch die Anerkennung, es ist auch das Prestige. Ich selbst bin Professorin, ich muss kein Problem haben mit Prestige. Aber die, die in der Pflegearbeit sind, und die ist unabdingbar, die ist wirklich systemnotwendig, die werden überhaupt nicht so anerkannt. Ich hoffe aber, dass jetzt allmählich da ein Umdenken und vor allen Dingen auch Umfühlen stattfindet, was dann generell das Verhältnis von Frauenarbeit und Frauenanerkennung bedeutet. Denn sie haben eben die sogenannte Pflege- oder Care-Arbeit gemacht. Und viele Männer haben das, sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren gar nicht gemerkt, weil es eben geschehen ist.
Frau Schwan, wir wollen vielleicht einmal ganz kurz hören. Wir haben nämlich genau zu diesem Thema zur Stunde eine große Studie, die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit für Entwicklung, OECD, gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW, vorgestellt wird. Und Katharina Hamburger, die ist unsere Korrespondentin, sonst im Hauptstadtstudio, heute allerdings im Homeoffice. Hallo, Frau Hamburger.
Hallo.
Sie haben diese Studie, diese Präsentation, ich glaube, per Stream mitverfolgt. Wo genau lag eigentlich der Fokus? Was genau wurde da erforscht?
Naja, da ging es vor allem mal drauf zu gucken, wie viele Frauen arbeiten in eben diesen Care-Berufen oder eben auch in sogenannten systemrelevanten Berufen, die wir ja jetzt noch verstärkt sehen, aber auch wie steht's um deren sozusagen Chancen, Zukunftschancen, Gender Pay Gap, also alle diese Fragen, die ja Frau Schwan auch gerade schon aufgerufen hat, die waren in dieser Studie auch drin.
Und erstmal zahlenmäßig, lässt sich denn eigentlich sagen, wie hoch der Frauenanteil bei diesen sogenannten systemrelevanten Berufen grundsätzlich ist?
Ja, das lässt sich halbwegs ausdifferenzieren. Das ist das, was man gefühlt auch immer wahrnimmt, dass eben der Großteil der Berufe von Frauen ausgeübt wird. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kommt zu dem Ergebnis, dass der Anteil bei den systemrelevanten Berufen bei 75% liegt, wenn man das mal ein bisschen genauer betrachtet. Das, was die OECD dann gemacht hat, ausdifferenziert hat, international geschaut hat, dann sieht man bei in 104 Ländern, dass der Anteil bei Krankenschwestern und Hebammen 85% Frauen. Bei der Langzeitpflege, wenn man die auch nochmal anschaut, auf die 30 OECD-Länder, da sind es 91%, in Deutschland sind 97%. Also das sind schon alles Berufe, die ja jetzt gebraucht werden. Auch im Einzelhandel über 60% sind das Frauen, die diese Berufe ausüben. Und da merkt man, das sind eben vor allem Frauen, die jetzt gebraucht werden, die aber gleichzeitig auch noch, und das wurde auch erfasst, zu Hause sich nochmal um die Kinder auch kümmern müssen, diese unbezahlte Care-Arbeit deutlich stärker machen. Im OECD-Durchschnitt ist die Differenz zwischen Frauen und Männern 2 Stunden. Also Frauen kümmern sich 2 Stunden mehr am Tag um die Kinder.
Hm. Frau Schwan hat ja auch gerade schon einige weitere Punkte genannt, wo man so eine wirklich große Ungerechtigkeit erfährt, beziehungsweise kann denn dieser Bericht über das, was man also landläufig auch so schon weiß, auch gerade über die miserable Bezahlung hinaus, noch Punkte nennen, die auch ins Gewicht fallen, gerade jetzt in dieser Corona-Krise, die vielleicht auch Frauen vor allem betreffen?
Also, ja, mir, also ich weiß jetzt nicht, an wen Sie die Frage richten.
Das ist eine Frage an Frau Hamberger, einfach nochmal, was diesen Bericht betrifft und inwieweit da also auch noch weitere Schwierigkeiten aufgezählt werden, die vor allem Frauen in dieser Krise trifft.
Ja, also das eine ist natürlich das Thema Gender Pay Gap, dass Frauen einfach auch wenig und schlechter bezahlt werden als Männern, auch vor allem in Berufen, in denen der Frauenanteil besonders hoch ist. Da verdienen Männer auch nach wie vor mehr als Frauen. Das ist ein Problem, das sich jetzt natürlich besonders bemerkbar macht. Da heißt es dann auch, dass diese zum Beispiel Boni, die die Frauen jetzt bekommen, zwar schön sind, aber auch langfristig nicht besonders viel helfen werden, weil man damit ja auch nichts gegen Altersarmut groß tun kann langfristig. Das andere Thema ist das Thema häusliche Gewalt, was ja in den letzten Tagen auch immer wieder aufgekommen ist, dass man das auch vermehrt sieht, dass man darauf hinweist, dass jetzt eben Einrichtungen für Frauen aufrechterhalten werden sollen, dass aus Ländern berichtet wird, dass diese Hotlines stärker frequentiert werden. Also das ist ein Problem, das im Moment Frauen noch mal deutlich mehr betrifft, als es das vorher schon getan hat.
Nun, Frau Hamberger, hat diese Studie das Problem also sehr genau benannt, erkannt? Werden denn da auch bestimmte Forderungen gestellt? Wie geht's jetzt weiter?
Also eine Forderung ist zum Beispiel, dass man in Zukunft, wenn es zum Beispiel um Gesetzgebung geht, auch stärker nochmal diese Gender-Perspektive mit einnehmen soll. Genannt worden ist das sogenannte Gender-Budgeting. Also das heißt, wenn man auch einen Haushalt für einen aufstellt, eben zum Beispiel für den Bundeshaushalt, dass man dann Ungleichheiten mehr mit einrechnet. Das wird in Deutschland im Moment nicht gemacht, in anderen Ländern ja. Auch, dass man zum Beispiel Dinge macht, bessere Betreuung von Kindern in Krisenzeiten, einfache Sachen, dass man auch die Gesundheitsversorgung für Opfer von häuslicher Gewalt weiter aufrechterhält in Krisenzeiten. Also solche Dinge, die teilweise ganz konkret sind, die teilweise sich an weitergehen, an die Politik richten. Genau, das sind Forderungen, die aus dieser Studie hervorgehen.
Gesine Schwan, was müsste die Politik machen, was müsste möglicherweise auch Ihre Partei, die SPD, jetzt tun, um Frauen in systemrelevanten Berufen aufzuwerten, zu unterstützen in dieser Situation?
Sie hat ja schon eine ganze Menge gemacht und sie macht es auch weiter. Hubertus Heil ist da aktiv, auch Ministerin Giffey. Das sind aber nicht jetzt 1, 2 Dinge, die man machen kann, sondern das ist eine breite Sache. Und man muss auch nicht nur die Regierung, nicht nur die Parteien, die Gesellschaft muss eine Diskussion darüber führen, was uns eigentlich für ein gutes, gelungenes Leben wirklich wertvoll ist. Sind es denn wirklich die Banker, die Millionen einstreichen, oder sind es die Menschen, die sich um andere kümmern, um Schwache kümmern, Schwache auch, die nicht jetzt immer schwach sind, Kinder zum Beispiel. Kinder sind, wenn sie klein sind, sehr verletzlich. Da kann man ganz viel verderben, wenn man sie in Schulen zum Beispiel nach wie vor autoritär behandelt oder irgendwie stutzt. Also dafür eine Umwertung vorzunehmen, da müssen wir eine gesellschaftliche Diskussion haben darüber. Was ist uns wichtig? Was ist dieses Leben wert? Und natürlich dann nicht nur in Deutschland, sondern erst recht global. Wir wissen längst, zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit, dass es wichtig ist, nicht nur Frauen zu helfen, sondern vor allen Dingen denen viele Verantwortung zu übertragen, weil sie die viel besser tragen und viel besser ausführen in vielen Ländern als Männer, die gewohnt sind, dass sie bedient werden. Also hier hat das große Weiterungen und ich finde, dass man das immer sehr gemeinwohlorientiert diskutieren muss. Es geht nicht nur um die Gruppe der Frauen, das ist richtig, die ist wichtig, sondern es zeigt sich daran, dass wir völlig falsche Prioritäten setzen in unserem Leben, die auf Kontrolle, auf Herrschaft und sonst was aus sind und nicht auf gemeinsam tun, auf helfen, auf stärken, auf unterstützen. Das ist etwas, was als generelle Position stattfindet. Ich bin keine Sozialpolitikerin. Was man dann im Einzelnen sozialpolitisch machen müsste, dafür gibt es ja immer wieder schnelle Antworten. Die Grundlage muss dafür gefunden werden. Und dafür müssen dann natürlich auch Mehrheiten gefunden werden. Die sind im Moment vielleicht besser da. Man muss das vorher auch anhalten und oder nicht anhalten, man muss es weiter nähren, damit dann auch wirklich dafür letztlich im Bundestag Mehrheiten gefunden werden und überhaupt.
Wie Frauen in systemrelevanten Berufen besser unterstützt werden können, das ist Thema einer großen Studie, die uns unsere Korrespondentin Katharina Hambacher vorgestellt hat. Ganz herzlichen Dank dafür, Frau Hambacher. Klaus Püschel ist ein renommierter Hamburger Rechtsmediziner. Er hat Menschen obduziert, die am Coronavirus verstorben sind und sorgt gerade mit Äußerungen für Schlagzeilen. Er halte die Angst vor Corona für übertrieben und sein Team habe festgestellt, alle Toten hätten Vorerkrankungen gehabt. Gesine Schwan ist mir nach wie vor zugeschaltet. Frau Schwan, diese Meldung, die fand ich in vielerlei Hinsicht befremdlich. Einerseits möchte man ja irgendwie so fast zynisch gratulieren. Mensch, da haben sie es aber gut in Hamburg. In ganz vielen anderen Städten sieht es anders aus. Aber gleichzeitig finde ich es ein bisschen auch dieser Subtext, naja, sind ja nur Vorerkrankte betroffen, also irgendwie die anderen. Und man denkt dann immer sofort nicht mehr so richtig daran, dass ja die älteren Asthmakranke, Diabetiker, wirklich so viele Menschen darunter fallen unter dieses Stichwort Vorerkrankte. Das macht es sehr, sehr ungemütlich und tatsächlich, finde ich, erlebt man auch an diesen Äußerungen doch sehr unsolidarische Momente, die dieser Tage einfach ja ins Gewicht fallen. Erleben Sie das auch so?
Ja, also vor allen Dingen die Diskussion, wie man jetzt diesen jetzigen Zustand wieder überwinden und aufheben kann, hat oft Untertöne, die da sagt, naja, eigentlich betrifft es ja vor allen Dingen die Älteren oder die, die eben irgendwie schon gesundheitlich etwas angeschlagen sind. Und dann sagt man nicht, die schalten wir aus, sondern man sagt dann, die müssen wir besonders schützen. Und das heißt, für die müssen rigorose Bedingungen geschaffen werden oder Regelungen geschaffen werden. Das hat schon was sehr Selektives, muss man sagen. Mhm. Und etwas, was das gleiche Recht aller Menschen auf Gesundheit nicht dauernd im Blick hat. Natürlich ist es schon wahr, dass man da auch vernünftig vorgehen muss. Und was bei der Studie oder bei den Äußerungen dieses Hamburger Rechtsmediziners vielleicht positiv herausgenommen werden kann, ist, dass Angst ja auch oft noch anfälliger macht. Denn wenn man generell davon ausgeht, dass bei Krankheiten und auch bei diesem Coronavirus die eigene Widerstandskraft, die Immunität eine Rolle spielt, die bei vielen Krankheiten eine große Rolle spielt, auch bei neuen Krebskuren, die eigene Immunsystem zu stärken, dann ist es auch wichtig, dass man also ein bisschen die Angst eindämmt. Aber in dem Moment und damit sagt, achtet darauf, dass ihr euch gesund verhaltet, versucht das so gut wie möglich. Natürlich geht das überhaupt nicht bei denen, die irgendwie chronisch erkrankt sind. Und es darf auf gar keinen Fall zu dem Zungenschlag kommen. Also da gibt es welche, die nehmen wir sowieso nicht so ernst und das ist sowieso das Leben nicht mehr so wert oder so. Da, das ist dann ganz dicht an ganz fatalen Vorstellungen der Volkshygiene, die es früher gab. Die es übrigens auch in skandinavischen Ländern vor dem Zweiten Weltkrieg gab. Also da ist immer so eine Grauzone, wo das gute Sorgen, das staatliche Versorgen der Gesundheit in ein Kalkül übergeht und sagt, wo lohnt sich das Versorgen noch? Und das wird dann menschenverachtend. Das ist eine Gratwanderung.
Frau Schwan, Sie sind, das dürfen wir an dieser Stelle sagen, Jahrgang 43. Wie groß ist Ihre ganz persönliche Sorge eigentlich dieser Tage?
Also für mich habe ich gar keine Sorge, auch nicht für meinen Mann, der noch älter ist, nämlich 81 und diesem Jahr 82 wird. Wir leben aber hier sehr privilegiert. Wir leben am Rande Berlins mit einem Garten. Wir können zu Hause arbeiten, was wir immer gemacht haben. Ich habe Sorge um meine Tochter, das muss ich sagen. Und ich hoffe, dass das da alles gut geht. Aber das sind jetzt die privaten Sachen. Ich möchte gerne, dass aus dieser Krise die positiven Lektionen möglichst gewürdigt werden. Also, dass man mehr Solidarität übt. Man merkt mit dieser rasanten Reise des Virus über den gesamten Globus, dass es nicht mehr möglich ist, sich gegen Dinge zu schützen, dass auch die Kausalitäten inzwischen so und damit die Verantwortlichkeiten so kompliziert sind, dass man da nicht einfach eine Person irgendwie oder auch eine Gruppe für zuständig erklären kann, sondern wir müssen einfach gemeinsam verantwortlich sein. Und das heißt zum Beispiel gegen den Klimawandel arbeiten, weil das dann wieder die Trockenheit in Afrika schafft, weil das die Menschen dort anfällig macht und so weiter. Es geht nur noch gemeinsam und deswegen bin ich auch sehr unglücklich darüber, dass die deutsche Bundesregierung wieder in ihrer Rhetorik nicht reagiert, ja, wir wollen jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen und dann wollen wir gucken, wie wir alle unsere Interessen unter ein Dach bringen, sondern sich von vornherein wieder gegen bestimmte Solidaritätserwartungen sperrt und in dieser kleinen Crew von Finnland, Österreich, Niederlande und Deutschland, das ist ja eine kleine Crew von all den Eurostaaten, wenn auch eine wirtschaftlich starke, wieder losgeht. Also das, ich finde das beschämend, ja, muss ich sagen. Und ich finde, da muss unbedingt jetzt auch in der deutschen Gesellschaft, das geht ja sogar auch jetzt bis in die CDU hinein, dass man dagegen opponiert, dass man zeigt, wir haben gelernt, wir müssen Europa solidarisch sein. Und die Risiken, die da zu behandeln, sind wahrhaftig in unserer Gegend sehr klein.
Gesine Schwan ist mir nach wie vor zugeschaltet. Frau Schwan, Ostern liegt vor uns, eine sehr ungewisse Zukunft auch, selbst wenn jetzt in kleinen Schritten der Lockdown gelockert werden sollte. Unsere Gesellschaft wird ja doch wohl sehr, sehr lange noch brauchen, um wieder die zu sein, die sie vor Corona war. Ich würde gerne noch ganz kurz mit Ihnen darüber sprechen, wie sich möglicherweise die Mentalität mit dieser Kontaktsperre verändert. Also ich habe eine Freundin in Italien, die erzählt, je länger Menschen weggeschlossen sind oder für sie oder isoliert, desto mehr würden sie sich verändern. Inzwischen wolle niemand mehr raus und wolle auch niemand mehr Menschen treffen. Man würde zu einem regelrechten Misanthropen, zu einem Menschenhasser. Können Sie sich das vorstellen?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich möchte auch gar nicht, dass die Gesellschaft wieder so wird, wie sie war, weil sie muss einfach sehr viel lernen. Und ich weiß, dass in der Krise zu lernen eine Möglichkeit ist, aber es meistens nicht so gelingt, wie man sich das wünscht. Ich hoffe sehr, dass diese Gesellschaft zumindest gelernt hat, wie wir alle voneinander abhängen und dass wir da nicht für uns nur unser Süppchen kochen können. Das ist eine Einsicht, das ist im wohlverstandenen Interesse, solidarisch miteinander zu sein. Und außerdem ist das Leben auch viel schöner, wenn man miteinander solidarisch ist und wenn man sich freut daran, auch anderen eine Freude machen zu können. Und die Italiener, die werden ganz schnell wieder aus ihren Wohnungen kommen, da bin ich ganz sicher.
Das hoffen wir alle. Gesine Schwan, ganz herzlichen Dank. Eine Stunde lang war sie heute unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch alles Gute und ein paar schöne Feiertage, auch unter diesen sehr besonderen Bedingungen. Machen Sie es gut.
Tschüss.